Ja, liebe Geschwister, in der Regel habe ich ja, wenn ich Predigtdienst habe, meistens einen Textabschnitt, den wir miteinander betrachten. Und dieses Betrachten soll uns das Wort Gottes so fürs Herz in den Alltag mitgeben. Aber so im Leitungskreis, in den wir am letzten Montag hatten und wir ins Gespräch kamen, möchte ich etwas aufgreifen aus dem Leitungskreis, das mir da wichtig geworden ist und groß geworden ist, dass auch öfters mal jetzt im Jahreslauf vielleicht etwas mehr lehrmäßig Predigtthemen eingebaut werden. Also, dass wir hier auch vermehrt in die Grundlagen der biblischen Lehre über die Predigt hineingehen. Allerdings möchte ich sagen, wenn es heißt lehrmäßig, wir kennen es von der Schule, dann ist das oft was für den Kopf. Aber das Wort Gottes, natürlich wird das auch im Gehirn, im Kopf aufgenommen, aber es soll dort nicht bleiben, es soll ins Herz gehen. Und ich möchte auch immer wieder darum bitten, dass der Herr da Gelingen schenken möchte, dass es keine Lehrvorträge sind, sondern dass die biblische Lehre, die uns hilft, im Leben zurechtzukommen, vom Kopf ins Herz gehen möchte. Natürlich waren alle anderen Predigt auch mit Lehre verbunden, das ist keine Frage, aber hier geht es darum, dass wir einmal vermehrt bestimmte lehrmäßige Dinge, die in der Schrift vorkommen, miteinander im Gottesdienst betrachten. Und ich dachte, heute ist der Sonntag, an dem wir gemeinsam unser Mahl feiern, dass wir einmal diesen Sonntag und so Gott will den nächsten Sonntag die Mahlfeier etwas beleuchten wollen. Was machen wir eigentlich, wenn wir Mahlfeier halten? Was ist im Hintergrund dieser Mahlfeier zu verstehen und zu sehen? Und die Predigt diesen Sonntag und so Gott will nächsten wird sich zweiteilig gestalten. Heute wollen wir etwas mehr mal das Wesen und den Charakter der Mahlfeier betrachten. Und das nächste Mal, da geht es mehr um die Theologie, um die Praxis. Was sagt das Wort also ganz bezüglich der Ausgestaltung und der Art, was Unterbau für die Mahlfeier ist? Also in dieser Zweiteilung heute das Wesen und den Charakter und das nächste Mal die Theorie und die Praxis. Oder die Theologie und die Praxis, wenn wir es auch so wollen. Als Basis möchte ich den Text nehmen im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 23 bis 32. 1. Korinther, Kapitel 11, 23 bis 32, wir haben die Worte schon oft gehört, bei jeder Mahlfeier im Grunde werden sie verlesen und anhand dieser möchte ich etwas nachher in den Charakter des Mahls hineingehen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Ich lese jetzt noch weiter bis zum Schluss des Abschnitts. Darum, meine Brüder, wenn ihr oder Geschwister, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Ja, wenn man den Schlussvers hört, das Übrige, sagt Paulus, will ich anordnen, sobald ich komme. Auch er bringt die Praxis ins Spiel, wie ist das Übrige zu handhaben von dem, was an Grundlage hier gegeben ist. Die Mahlfeier des Herrn, das Mahl des Herrn, hier steht die Überschrift. Und wir sehen in der Ausführung, wir wollen erstmal kurz die Bezeichnung beleuchten, das werden wir nächstes Mal noch ausführlicher machen. Die Wurzeln betrachten, wo kommt diese Mahlfeier her, die der Herr Jesus eingesetzt hat. Dann die Einsetzung des Mahles, seit wann geschieht es, dass Christen Mahlfeier halten. Und das Wesen der Mahlfeier, das ist der Schwerpunkt heute Morgen. Ich werde ein Papier vorbereiten, das ich euch nächsten Sonntag dann zuteil werden lasse. Da wird dann nochmals das zusammengefasst dargestellt werden. Dann habt ihr auch für zu Hause ein bisschen eine Grundlage, wie im Grunde die Grundlage des Mahles sich vom Wort Gottes her zeigt. Es ist ein komplexes Thema, das wissen wir, denke ich, wenn wir ein bisschen so die Handhabung der Mahlfeier betrachten, in der sogenannten Christenheit, aber auch im echten Leib Jesu Christi. Und manchmal zeigt sich hier auch eine geistliche Not. Warum? Immer wieder kommt es zu Debatten, zu Diskussionen bezüglich der Praxis vor allem der Mahlfeier. Aber manche Diskussion ist natürlich auch vom Wesen der Mahlfeier her gegeben. Wir werden da heute noch ein paar Dinge hören. Wir nehmen wahr, wenn solche Diskussionen entstehen in der Gemeinde Jesu, dass das oft darin begründet ist, eine Diskussion, weil, ich sage jetzt doch nochmal den Begriff oft, zu wenig Schriftkenntnis vorhanden ist. Weil es meistens dann um eher Empfindungen geht, Gefühle geht, Traditionen geht, aber die Arbeit nicht geleistet worden ist, in der Schrift einmal nachzuforschen und zu schauen, was sagt denn das Wort Gottes, welches die Wahrheit ist, bezüglich bestimmter Dinge, Praktiken, die wir haben. Hier jetzt in Bezug auf die Mahlfeier. Wir kommen aus einer gewissen Tradition heraus. Wir kommen vielleicht auch aus Prägungen von Gemeinden heraus, die haben es so und so praktiziert. Aber ist die Tradition selbst schon richtig? Das glaube ich nicht. Traditionen sind gut und nützlich, hilfreich oft, aber sie dürfen hinterfragt werden. Traditionen sind nicht dem Wort Gottes gleichzusetzen. Da gibt es übrigens, ich habe es vielleicht in einer anderen Predigt schon mal gezeigt, dieses sehr sinnbildliche Beispiel, was Traditionen sind. Manche erinnern sich vielleicht daran, wenn ich es jetzt noch mal ganz kurz aufgreife. Es war in einer jüdischen Gemeinde, wenn die zum Gemeindeeingang hereinkamen, in die Synagoge, da hat jeder so einen Schlenker gemacht und ist reingelaufen. Als die kamen zur Tür, haben sie einen Schlenker gemacht und liefen rein. Jetzt kam das erste Mal ein neuer Gast. Und dann hat er hinterfragt die Tradition. Warum kommt ihr alle zusammen? Wenn er reinkommt zur Tür, macht ihr so einen komischen Schlenker. Oh, das wissen wir gar nicht mehr. Das war schon immer so bei uns. Das haben wir immer so gehandhabt. Ja, aber was soll der? Da fragen sie mich zu viel, die Antwort. Aber da hinten sitzt einer, der ist der Älteste in der Gemeinde, der ist 86 Jahre alt. Den fragst du nachher mal, der weiß das vielleicht noch. Nach dem Synagogengottesdienst ging er hin. Du, warum macht ihr alle diesen Schlenker, wenn ihr reinkommt? Der kratzt sich am Kopf und überlegt, oh, ich weiß auch nicht, das macht man schon immer so, seit ich hier bin. Auch vielleicht mein Vater, der lebt noch mit 104, vielleicht weiß der das noch. Sie gehen heim zum Vater mit 104 Jahren, der. Warum macht ihr diesen Schlenker? Und der Vater überlegt lange und sagt, oh, das muss gewesen sein, anfangs, als wir die Synagoge gebaut haben, da war alles nur ein bisschen beengter und da liefen vom Ofen her ein Ofenrohr schräg durch die Türe durch, da muss man immer vorbeigehen, dass man reinkam. Der Ofen schon längst weg, der Schlenker hat sich gehalten. Das ist Tradition. Also, Traditionen sind nicht dem Wort Gottes gleichzusetzen. Das sind Dinge, die wir aus der Geschichte heraus uns gegeben haben, aber die hinterfragt werden dürfen. Wir haben eine Tradition jetzt hier entwickelt seit Corona. Vorher war unsere Mahlfeier anders gestaltet. Dürfen wir jetzt plötzlich was anderes machen? Jetzt kommt es aufs Wesen an. Was ist das Wesen des Mahls? Äußere Formen können sich verändern. Darf sich äußere Form verändern? Das müssen wir anhand der Schrift beleuchten. Und die Diskussion, ich sage es bereits, die kommen eben, weil viele nicht in der Schrift jetzt forschen, sondern aus der Tradition heraus, aus der Prägung heraus, ehemals vielleicht evangelische Christen, katholischgläubige, diese oder jene Gruppe, die es so handhabt, so sind wir groß geworden, dürfen wir etwas anders machen. Was sagt die Schrift? Und das Erste ist eben die Bezeichnung. Der Begriff Abendmahl kommt in der Schrift nicht vor. Das ist eine Tradition, dass wir sagen, wir haben Abendmahl. Bei uns steht, glaube ich, im Einladungs- oder im Dienstplan Mahlfeier. Auch eine Tradition. Also, was kommt denn an Begriffen in der Schrift vor? Im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 21, da heißt es, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Also da ist der Begriff Tisch des Herrn gegeben. Dann in 1. Korinther 11, 20, ein paar Verse vor denen, die ich vorhin gelesen habe. Da heißt es, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Da wird es als Mahl des Herrn bezeichnet. Und jetzt kommen wir noch, das ist auch eine Begrifflichkeit, die oft gebraucht wird in die Apostelgeschichte, Kapitel 2, 42. Dort auch noch an anderer Stelle, aber da gehen wir dann intensiv das nächste Mal drauf ein, 2,42, wo es heißt, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Brotbrechen. Wobei, und das möchte ich das nächste Mal zeigen, ich überzeugt bin von der Erkenntnis aus der Schrift, dass Brotbrechen nicht das Mahl bezeichnet. Das ist ja nur ein Aspekt davon. Das Brotbrechen. Und im jüdischen Gebrauch, das werde ich das nächste Mal beleuchten, da war es so, dass Brotbrechen sehr umfangreich benutzt worden ist, der Begriff. Nächstes Mal schauen wir es uns an. Die Eröffnung einer Mahlzeit wurde mit Brotbrechen begonnen. Also wenn sie Agabegemeinschaft, Liebesmahl hatten, indem dass sie zusammen zum Essen kamen, haben sie Brot gebrochen, auseinandergebrochen und weitergereicht, als Zeichen der Einladung. Fürs Mahl selber wäre das zu kurz. Da müsste man auch sagen, warum sagt man nicht, wir feiern das Kelch segnen? Brotbrechen ist ein Aspekt. Aber das Mahl ist auch mit dem Segnen des Kelches verbunden. Der Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft. Also wir sehen hier, müssen wir von der Begrifflichkeit noch etwas genauer hinschauen. Das werden wir das nächste Mal tun. Aber wo sind die Wurzeln des Mahles? Und da kommen wir im Grunde ins Alte Testament. Die Mahlfeier der Gemeinde Jesu weist auf das Passafest in Israel zurück. Und ich denke, uns ist allen bewusst, was in diesem Passafest geschehen ist. Es war die Nacht vor dem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und da wird uns berichtet im zweiten Buch Mose, in Kapitel 12. Ich möchte da lesen, 15 bis 24, wo es heißt, 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen, darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun, Denn wer gesäuertes Brot isst vom ersten Tag an bis zum siebten, dessen Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, ebenso am siebten Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun, nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden. Und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern befinden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels. Er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land, so esst kein gesäuertes Brot. Überall, wo ihr wohnt, sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Und jetzt kommt die Grundlage des Passas, das war die Ordnung. Und Mose rief alle Ältesten in Israel zu sich und sprach zu ihnen: Macht euch auf und nehmt euch Lämmer für eure Familien und schächtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und bestreicht mit diesem Blut im Becken die Oberschwelle und die 2 Türpfosten. Und kein Mensch von euch soll zu seiner Haustür hinausgehen bis zum Morgen. Denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen, und wenn er das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den 2 Türpfosten, so wird er, der Herr, an der Tür verschonend vorübergehen und das Verderben nicht in eure Häuser kommen lassen, um zu schlagen. Und ihr sollt diese Verordnung einhalten als Satzung, die dir und deinen Kindern auf ewig gilt. Einmal soweit. Es geht noch ein bisschen weiter in dem Abschnitt, aber hier sehen wir die Grundlage, die der Herr Jesus jetzt auch mit seinen Jüngern gefeiert hat. Es war im Grunde der Weg aus der Gefangenschaft Israels in Ägypten in die Freiheit. Die 10 Gebote, die ihnen gegeben worden sind, da geht es ja auch los. Zur Freiheit, könnte man neutestamentlich sagen, hat euch Gott oder Christus befreit. Jetzt lebt in der Freiheit. Und das Passafest ist der Auftakt im alten Bund für das Volk Israel. Zur Freiheit seid ihr berufen. Und jetzt lebt in der Freiheit und gedenkt an diesen Tag, an dem ich euch vor dem Gericht verschont habe. Also beim Passafest geht es, dass auch Israel als Volk unter Schuld und Sünde geraten ist. Aber der Herr hier ein Symbol gegeben hat, wie Schuld und Sünde getilgt und ein Symbol gegeben hat, wie das Gericht an einem vorübergeht. Und hier sehen wir eben, dass ein stellvertretendes Lamm, dessen Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle der Türe gestrichen werden musste, dafür steht, dass kein Gericht an diesen Menschen, die das angenommen haben für sich, in der Nachfolge des lebendigen Gottes, eben dass kein Gericht sie treffen wird. So sagt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, auch Paulus zu Recht. 1. Korinther, Kapitel 5, Vers 7. Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passalamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Also Paulus bringt hier einen direkten Bezug zu dem, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Er ist unser Passalamm geworden durch sein Blut, das er vergossen hat, der für unsere Schuld, das Gericht und den Zorn Gottes getragen hat, sind wir im Grunde frei geworden. Und jetzt sehen wir in Bezug auf das Mahl, was rettet uns? Es ist eben nicht das Mahl, das Schuld vergeben kann. Nicht das Mahl, das Sünden vergeben kann. Diese Haltung ist leider auch in manchen Kirchen immer wieder gegeben. Ja, die Eucharistiefeier oder in der evangelischen das Abendmahl evangelisch betrachtet, der bekommt hier Anteil, indem das durch die Einnahme des Mahls Vergebung der Sünde geschieht. Und das stimmt nicht. Es gibt keine zwei Heilswege. Es gibt nur einen Retter. Nicht das Mahl rettet uns, sondern Rettung haben wir allein in Jesus Christus. Wer ihn nicht als Retter hat, der kann so viel Abendmahlsfeiern oder Mahlfeiern halten, Eucharistiefeiern besuchen. Es wird uns nichts nützen. Das ist tote Tradition. Nun, ein weiteres. Die Einsetzung des Mahls, der Herr Jesus selber hat das Mahl eingesetzt. Das Passa, wir sind erinnert an den Obersaal, in dem er sich mit seinen Jüngern getroffen hat. Und er das Brot nahm, brach es und sprach: Das ist mein Leib. Wir gehen das nächste Mal drauf ein, was das heißt. Das ist mein Leib. Nicht das Brot wird verwandelt. Wir kommen da auch nochmals drauf. Nicht der Wein wird verwandelt in wahres Blut und wahren Leib Jesu. Das wäre von der Bibel her gänzlich verboten. Müssen wir das nächste Mal ausführlicher betrachten. Aber er sagt doch, das ist mein Leib. Esten heißt es im Griechischen. Esten heißt ist. Und wir sagen ja, im Grunde übertragen, in der Art, wie wir es feiern, das bedeutet meinen Leib. Können wir dieses einfach so austauschen? Das, was der Herr sagt, das ist mein Leib, in das verwandeln, das bedeutet mein Leib. Und ich sage, der biblische Kontext erlaubt das und erzwingt das sogar. Weil der Herr Jesus das, ich sage es nur ansatzweise, das nächste Mal hören wir es ausführlicher, ja noch tat, als im Grunde er noch nicht mal am Kreuz war. Und macht im Grunde in dieser Handlung das Brot, das ich hier habe, das ist mein Leib und der wird gebrochen und er macht sinnbildlich den Jüngern deutlich. So werde ich mit meinem echten Leib zerbrochen werden, für euch ans Kreuz gehen. Also die Einsetzung des Mahles durch den Herrn Jesus Christus selber. Wir haben ja die Einsetzungsworte von Paulus, wie er sie uns überliefert hat, gehört. Aber eingesetzt hat das Mahl nicht Paulus, sondern der Herr Jesus selber. Und so bezeichnen die Kirchen, die Großen, und das ist jetzt nur eine Begrifflichkeit, das zu Recht, als Sakrament. Was heißt das? Wir haben den Begriff vielleicht auch schon manches Mal gehört. Das heilige Sakrament des Abendmahls oder des Mahles, das Sakrament der Taufe. Das sind die zwei Sakramente, die Martin Luther von der Schrift abgeleitet gegeben hat und gesehen hat. Die katholische Kirche, ich sage das jetzt, hat leider sieben daraus gemacht. Sieben ist eine schöne Vollkommenheitszahl, aber nicht biblisch begründet. Weil Sakrament heißt eigentlich von Sacer oder Sacer abgeleitet heilig und von der Definition, es sind Zeichenhandlungen, die der Herr Jesus Christus selber gesetzt hat und mit einem Wort Gottes verbunden sind. Also Zeichenhandlungen durch den Herrn Jesus Christus selber gegeben. Das ist die Taufe, gehet hin, mache zu Jüngern alle Menschen, taufe sie auf den Namen, hat der Herr Jesus selber befohlen. Und beim Mahl auch seine Einsetzung und dann mit dem Wort Gottes verbunden, das ist mein Leib für euch gegeben, der Kelch des Bundes für euch im Grunde das Blut, das vergossen worden ist. Einige sagen, ja, Jakobus 5 wäre auch noch eine Zeichenhandlung, die Krankensalbung, aber kein Sakrament in dem Sinn. So viel können wir jetzt schon vielleicht aus dem Gesagten ableiten. Warum ist kein Sakrament? Der Herr Jesus hat es nicht eingesetzt. Das ist genau das. Gut, bei uns ist der Begriff Sakrament nicht gebräuchlich, aber das ist nur der Unterbau, damit wir verstehen, was diese beiden Zeichenhandlungen, die wir haben, Taufe und Mahl, im Grunde sind. Und wie gehen wir jetzt ans Mahl heran? Wir haben ja die Einsetzung durch den Herrn Jesus. Ich möchte, bevor wir jetzt an den Inhalt gehen, den Charakter und das Wesen, noch ein Zitat bringen von Karl Olof Rosenius. Wer mich kennt, weiß, das ist einer meiner Lieblingsseelsorger und Theologen. Ist ein Mensch gewesen. Also auch er hat nicht göttliche Autorität in dem Sinn, dass was er sagt, schriftgleich ist. Aber das, was er sagt, ist schriftbegründet und sehr tiefgehend in manchen. Ein großer Seelsorger, der im Grunde sehr tiefgehend gewirkt und gearbeitet hat mit der Schrift. Wilhelm Busch hat übrigens einmal gesagt, wenn seine Bibliothek brennen würde, er würde im Grunde nur zwei Schriften mitnehmen, die Bibel und die Schriften von Karl Olof Rosenius. So um 1830 rum gelebt, 1850, schwedischer Erweckungsprediger. Und er sagt zumal: Ach, es ist schrecklich, wenn ein Mensch, der sein ganzes Leben lang ohne Gott in der Welt lebt und sich gut ohne ihn durchhilft, zwei- oder dreimal im Jahr ihm in diesem heiligen Liebesmahl seiner Freunde unter die Augen treten und die innigste Freundschaft mit ihm an den Tag legen will, um gleich darauf danach wieder in denselben nichtigen Wesen und gottlosen Leben in das zurückzukehren wie zuvor. Das ist die Haltung eines Menschen. Ganzes Jahr willst du nichts von Gott wissen, das ganze Jahr lebst du ohne Gott und an ihm vorbei. Aber manche, zwei, dreimal im Jahr, da muss man zum Mahl gehen. Und danach geht's gerade wieder so weiter, nach der Mahlfeier, wie gehabt. Wie sieht's bei uns aus? Wir gehen 12-mal im Jahr zu diesem Mahl. Wie sieht's danach aus? Wisst ihr, Rosenius schreibt weiter. Das ist etwas, was mich entsetzt hat. Ist dies nicht ganz dasselbe, was Judas in Gethsemane tat, als er zu Jesus trat und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und ihn dann küsste? Wird der Herr nicht auch zu solchen Abendmahlsgästen sprechen: Warum bist du gekommen? Verrätst du des Menschen Sohn mit einem Kuss? Erbebst du nicht an deinem ganzen Leib und deiner ganzen Seele davor, mit einem solchen Sinn Gott unter die Augen zu treten? Begreifst du nicht, dass der große heilige Herr dann zu dir sprechen wird: Du Heuchler, ich weiß deine Werke. Du bist nicht mein Freund, sondern der Weltfreund. Warum bist du hierher gekommen, wo meine Freunde das Gedächtnis meines Todes feiern? Weicht von mir, ihr Heuchler. Also ein heiliger Ernst, der auch in der Begegnung mit dem Herrn im Mahl uns vor Augen stehen muss. Wir erinnern uns im Gedächtnis an das, was der Herr getan hat, wenn wir Mahlfeier halten. Und so sehen wir im Wesen der Mahlfeier: Die Mahlfeier ist zuerst ein Gedächtnismahl. Die örtliche Gemeinde Jesu ruft sich wir einmal im Monat in die Erinnerung, ins Gedächtnis, was der Herr Jesus Christus für uns, für dich und für mich persönlich in seinem Leiden, Sterben, in seinem Gericht auf sich nehmen getan hat. Das ist nicht nur eine Abfertigung: Jetzt haben wir wieder ein Stückchen Brot, einen Schluck Wein gehabt. Es ist das, dass wir uns ins Gedächtnis zurückholen, was es den Herrn gekostet hat, dich und mich zu erlösen. Und dieses Gedächtnis, das gestiftet ist, das finden wir in der Schrift auch immer wieder. Wenn wir uns erinnern, als das Volk Israel durch den Jordan zog, sollten sie 12 Steine mitnehmen und ein Mahnmal errichten, ein Gedächtnis errichten. Das Passamal war das Gedächtnis für Israel, für den Weg aus Ägypten, aus der Gefangenschaft in die Freiheit. Und für uns ist das Mahl ein Gedächtnis, ein Erinnern an das, was der Herr Jesus einmalig vor 2000 Jahren getan hat. Ich lasse euch jetzt ein Lied vorspielen. Und ich denke, aus dem, was jetzt gesagt worden ist, einfach mal mithorchen, auf was es beim Mahl in diesem Lied ankommt oder was das Wesen des Mahles in diesem Lied ist.
Tief verborgen, betend nah ich dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenk ich dir mich hin. Weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich. Was Gott so gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die mich trügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit an. Ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier, wie der Schächer rufe ich, Herr, um Gnade zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen die Wunden hoch? Bet ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott? Tief und tief verwehre dieser Glaube mein. Fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, dass uns mahnet an des Herrn Tod. Du gibst uns das Leben, o lebendig Brot. Gnädig Nahrung meinem Geiste, dass er deine Worte koste immer zu. Jesus. Jesus den verborgen, jetzt mein Auge sieht. Stille mein Verlangen, lass mich heiß durchblüht. Lass die Schleier fallen, eins in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Lass die Schleier fallen, eins in deinem Licht, dass ich selig schaue,
eine schöne Melodie, ein eingängliches Lied. Ich denke, wir haben es alle vielleicht so vernommen. Aber was ist das Problem? Viel biblische Wahrheit mit einigem Irrtum verbunden. Ist euch aufgefallen? Das Lied ist aus dem Mittelalter. Thomas von Aquin hat es geschrieben. Es wird heute noch in den sogenannten Fronleichnamsprozessionen der katholischen Kirche oft gesungen. Aber spiegelt wieder ein anderes Verständnis der Mahlfeier, wie die Schrift es offenbart. Gottheit tief verborgen, das geschieht in der Wandlung, in der Verwandlung vom Wein und vom Brot in wahres Blut und wahren Leib Jesu. Hierin ist die Gottheit jetzt tief verborgen, wenn die Wandlung stattgefunden hat und ein kleiner Tropfen von diesem Wein dann, der wahres Blut ist, in anderer Gestalt, bringt uns hier Heil und Huld. Also wenn dann ein Tropfen getrunken wird, ein Stück Brot gegessen wird, was wahrer Leib und wahres Blut ist, in dem Augenblick habe ich, wenn ich es echt mit Herzen tue, vollkommene Vergebung der Sünden. Jetzt sind wir wieder in diesem Punkt genau, den ich schon erwähnt habe. Nicht das Mahl vergibt Schuld. Es ist kein Sündenvergebungsmahl. Es ist ein Gedächtnismahl. Bei dem Punkt sind wir. Der Pelikan, das ist im mittelalterlichen Gedankengut gegeben. Dort wurde gedacht, dass der Pelikan, wenn er Junge hat, sich die Brust selber aufreißt und praktisch die Jungen mit seinem eigenen Blute nährt. Also da kommt dieser Gedanke des Pelikans her. Aber Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Ich habe den wahren Leib und das wahre Blut Jesu hier vor Augen, im Mund, in den Händen. Und deshalb war es ja für Martin Luther eine Katastrophe, als er bei der ersten Heiligen Messe, als er noch in der katholischen Kirche war, ein bisschen vom Wein verschüttete. Jetzt ist der Leib Jesu, das Blut Jesu in den Schmutz gegossen. Das Hochheiligste in den Dreck gegeben. Aber ist das nicht biblisch? Hat nicht dieser Herr Jesus am Kreuz sein Blut in die Erde gelassen, in den Schmutz deines Lebens? Sein Blut reinigt uns von aller Schuld und Sünde. Das ist unser Gedächtnis, in dem wir stehen. Und wir können, wie es die katholische Kirche es macht, nicht Woche für Woche wiederholen, dieses einmalige Opfer. Es ist ein Gedächtnismahl. Das heißt, ich erinnere mich an das, was der Herr Jesus getan hat. Nach der Lehre der katholischen Kirche, meine halbe Familie war in der katholischen Kirche, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, wiederholt der Priester bei jeder Eucharistiefeier unblutig das Opfer Jesu. Sonntag für Sonntag oder Messe für Messe. Jetzt ist es tatsächlich wieder in der Gegenwart geschehen. Und das ist nicht biblisch. Der Hebräerbrief macht das eindeutig mit seiner Einmaligkeitsdarstellung. Der Herr Jesus Christus wird im Hebräerbrief als der vollkommene Hohepriester, als der einzige Fürsprecher und Hohepriester für uns dargestellt. Und dort sehen wir die Einmaligkeit dessen, was der Herr Jesus in diesem Gedächtnismahl gestiftet hat mit seinem Leiden und Sterben. Hebräer 10, Vers 14 heißt es, denn mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Mit einem Opfer, nicht mit Sonntag für Sonntag wiederholtem. Wenn wir Mahlfeier halten, einmal im Monat, dann wiederholen wir kein Opfer, sondern wir rufen uns dieses Gedächtnis des Herrn Jesus in die Erinnerung. Oder Hebräer 7, 25 bis 27, wo es heißt, es geht um die Einmaligkeit dessen, der es nicht wie die hohen Priester täglich nötig hatte, zuerst für die eigenen Sünder Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Ein für alle Mal. Keine Wiederholung. Hebräer 9, 11 bis 15. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester des zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Wieder die Einmaligkeit. Hebräer 9, Vers 22 bis 26, auch da finden wir es. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist es auch notwendig, dass die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen, auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jedes Jahr hineinging mit fremdem Blut, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von der Grundlegung der Welt an. Nun aber ist er einmal offenbar geworden, in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Hebräer 10, 11 bis 13, 14 bis 18, um der Zeit zu sparen, die gleiche Einmaligkeit wieder. Also wir sehen, wenn wir Mahlfeier halten, halten wir im Grunde ein Gedächtnismahl an das ein für alle Mal vollgültige Opfer, das der Herr Jesus Christus für dich und für mich gebracht hat. Wir sehen in diesem Mahl die Liebe Gottes, die in Christus Jesus deutlich geworden ist. Wir sehen in den Garten Gethsemane, wo er sagte, Vater, vergib ihnen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir sehen auf den Hügel Golgatha, wo er sagte, es ist vollbracht für dich und für mich. Wir sehen in diesem Mahl das, was der Jesus für dich gemacht hat. Ja, wir sehen es nicht nur, sondern wir dürfen es auch schmecken. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das ist ein großes Vorrecht. Und an dieser Stelle möchte ich euch bitten, und ich breche hier ab, wir machen das nächste Mal mit dem Wesen weiter. Ich konnte es nicht abschätzen in der Vorbereitung, dann machen wir mal 3 Sonntage draus. Das ist nicht schlimm, wie weit wir kommen. Aber an dieser Stelle mit dem Gedächtnis mal, dem ersten Charakter des Mahles, das wir jetzt feiern dürfen, da gibt sich auch die Frage her, dass wir unsere Herzen prüfen, was bedeutet mir im Grunde dieses Gedächtnis, die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi? Ist es nur lästige Pflicht, einmal im Monat, das gehört halt dazu? Oder ist es für mich ein Geschehen, an dem ich mich identifiziere mit dem, was der Herr Jesus für mich getan hat, wo ein tiefes geistliches Geschehen mir vor Augen geführt wird, das für mich und für dich im Herrn Jesus geschehen ist. Gott wird Mensch, für uns geht er ans Kreuz, damit wir in die Herrlichkeit des Himmels eingehen. Abendmahl ist Verkündigungsmahl, auch dieses werden wir das nächste Mal dann nochmal im Charakter betrachten. Verkündigung, ihr werdet verkündigen den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist unser Gedächtnis und in diesem möchten wir auch zur Mahlfeier heute gehen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, bevor ich die Einsetzungsworte noch lese und aber wir zuerst noch ein Lied singen, würdig zum Mahl ist jeder, der eine Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus hat, aber eben nicht in einer oberflächlichen Art und Weise, dass ich halt im Äußeren zu einer Gemeinde gehöre, sondern würdig zum Mahl ist der, der weiß, der Herr ist für mich ans Kreuz gegangen, für mich verlorenen Sünder, der ich sonst keine Rettung, kein Heil hätte. Und würdig ist der, der sich auch um seiner Schuld bewusst ist. Würdig ist nicht der Sündlose, den gibt es nicht in dieser Welt. Es gab nur einen, ist auch die Einmaligkeit, Sündlosen in dieser Welt. Das war der Herr Jesus, ohne Schuld, ohne Sünde. Weil viele aus der Tradition heraus, habe ich auch oft gehört, sagen, ja, ich bin so sündig, an diesen Tisch, ans heilige Abendmahl, wie sie dann sagen, kann ich doch gar nicht gehen. Ja, wenn dieser Herr doch für uns gestorben ist, für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und wir dieses ins Gedächtnis rufen, wäre ich dann mehr willkommen als ein verlorener Sünder, der um seine Sünde und seine Schuld weiß, aber nicht mehr in dieser Sünde und Schuld leben möchte. Wir werden das nächste Mal das noch genauer betrachten. Deshalb sollen wir vorweg hingehen und Versöhnung suchen mit denen, die mit mir zum Mahl gehen. Würdig sein heißt auch, dass ich das respektiere, dass ich nicht an den Tisch des Herrn gehen kann, wenn ich meine, mit dem Herrn ist alles gut, aber mit meinem Bruder und meiner Schwester, die mit mir in der Gemeinde sitzen, da brauche ich es nicht gut gestellt zu haben. Deshalb sollen wir vor dem Mahl uns prüfen und überlegen, nicht weil wir Sünder sind, sondern weil wir Sünde haben können, die vorher ans Kreuz gebracht werden soll, unter diese Vergebung des Blutes gebracht werden soll, ob wir auch in der Gemeinde mit allen versöhnt sind. Prüfen wir uns im Herzen. Wie sieht es aus? Und dann dürfen wir Vergebung erfahren in dem, dass wir hingehen zum Bruder, zur Schwester, zu dem Menschen in der Gemeinde, den ich Bruder und Schwester nenne, aber mit dem ich nicht versöhnt bin. Wie kann ich die Versöhnung mit mir in Anspruch nehmen, wenn ich nicht Versöhnung lebe? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Aber wenn jemand um seine Schuld weiß und sie unter das Kreuz gebracht hat und Vergebung hat, der ist herzlich willkommen. Was singen wir noch einmal? Wunderbar.